Weil diese Motivation reicht nicht aus, um dich durch diese Täler der Tränen und die Schwierigkeiten zu bringen. Wenn nur die Motivation ist, Geld zu verdienen, reich zu werden. Wenn es mir ganz schlecht ging, ich habe alles reingeschmissen, volles Risiko, wo Leute gesagt haben, hey, warum machst du das? Du musst ja auch für vorsorgen und so. Ich sage, das, was mir als Schwäche unterstellt wird, ist für mich eine große Stärke, nicht an den Dingen festzuhalten, ins Verderben zu rennen, weil dann wäre es Verderben gewesen, sondern sich zu adjustieren und den Marktgegebenheiten zu stellen.
Goodcast, der Podcast, der wirkt. Präsentiert von Viva Equality.
Hallihallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe des Goodcast. Für mich eine sehr persönliche Ausgabe, weil ich habe das eine oder andere aus meinem Privatleben gucken lassen. Ich habe über meinen Großvater geredet. Das hört sich jetzt nicht so super naheliegend an, aber in dem Gespräch hat sich das einfach so ergeben. Ich hatte im Interview Jan Bredak. Jan Bredak ist Geschäftsführer und Gründer von Veganz. Das sind die, die erst ganz viele Läden hatten und dann hatten sie mit einmal keine Läden mehr und waren in ganz vielen Supermärkten und jetzt sind sie in noch mehr Supermärkten und machen vor allem aber auch richtig geile Produkte. Mit Jan habe ich darüber gesprochen, wie er eigentlich dazu gekommen ist, was die Herausforderungen sind, so ein Unternehmen aufzubauen, und wir haben eben auch über seinen Vater und meinen Großvater und über die Schnittmenge gesprochen, die wir dort haben. Total spannendes Interview. Es ging länger, als es üblicherweise geht. Es sind fast 50 Minuten gewesen, aber ich verspreche, dass es sich wirklich lohnt, sich dieses Interview anzuhören. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Lasst auf allen Kanälen einen Daumen, einen Like, einen Kommentar und so weiter da. Abonniert diesen Podcast. Ich freue mich, wenn ihr regelmäßig dabei seid und zuhört, und ich hoffe auch, dass ich euch inspirieren kann. Los geht's mit dieser Folge mit Jan Bredak von Veganz. Viel Spaß, ab geht's. Hallo Jan.
Hallo.
Herzlich willkommen im Goodcast. Ich habe eine richtig schöne Einleitung vorbereitet. Und dazu muss ich mich jetzt aber nochmal bücken nach meinem Zettel.
Ich dachte, den musst du jetzt wieder unter dem Ding davor holen.
Ich muss eben Zettel falten, damit der Tisch nicht so wackelt. Also pass auf, da wo wir beide herkommen. Ja, und ich musste echt recherchieren. Es ist nicht so einfach, das rauszufinden. Würde man das nennen, eine Räuberpistole. Kennst du das, Räuberpistole?
Ja.
Also, wenn man dein Leben zusammenfassen würde, ungefähr. Es ist Kfz-Mechaniker, Daimler, Millionen verdient, Millionen versenkt, Burnout, Moskau, Insolvenz, kein Fleisch mehr.
Die Reihenfolge stimmt nicht.
Ja, ich habe Moskau und Burnout, den habe ich verteilt.
Alles ein bisschen durcheinander gemixt, aber ja.
Was habe ich durcheinander gemixt?
Also Burnout war vor kein Fleisch mehr und Millionen verdient war auch davor. Millionen versenkt war.
Okay, bring's mal in die richtige Reihenfolge. So, jetzt, damit haben wir einen guten Start. So, du bringst es jetzt in die richtige Reihenfolge.
Also das Kfz-Mechaniker stimmt. Das war noch im Osten. Tatsächlich.
Da muss ich jetzt doch reingrätschen, pass auf. Musste ich richtig googeln, es war gar nicht einfach, weil in eurer offiziellen Kommunikation wurdest du geboren in der DDR.
Genau.
Aber man muss ein bisschen suchen, um rauszufinden, wo genau.
Salzwedel, also das ist...
Das war nicht so super einfach, probier mal. Geburtsort, ja. Jan Bredak? Echt nicht einfach.
Echt? Ich google mich nicht selber, insofern. Salzwedel, aber da war ich tatsächlich nur geboren, bin dann relativ schnell nach Berlin, nach Ostberlin. Und in sehr behüteten Verhältnissen, weil mein Vater ja Staatsbediener ist. Da weiß er, ist ja auch kein Geheimnis mehr, dass er bei der Stasi war und dort Agenten ausgebildet hat. Und wir haben dann auch am Anfang in Berlin, kann ich mich noch daran erinnern, so ein geheimes Schloss. Bin ich ja nochmal hingefahren jetzt. Ist total skurril. Heute ist es ein Lost Place. Also wirklich altes Schloss, überall alles bewachsen. Da habe ich als Kind gespielt, ja. Also das ist wirklich krass. Da hat er in so einem wirklich völlig abgeschirmten Bereich Agenten ausgebildet. Und ja, so bin ich in Berlin gelandet und dann in Berlin in mehreren Stationen bis hin zum bei der Berliner Verkehrsbetrieben, Kfz-Mechaniker. BMA hieß es noch, Berufsausbildung mit Abitur. Das gab es damals noch, gibt es heute leider nicht mehr, was ich schade finde.
Was würde der kleine Jan, wenn der jetzt hier sitzen würde, und du würdest ihm erzählen, ey, Brudi, Ich mache jetzt in vegan. Was würde der sagen?
Wem sage ich das?
Dem kleinen Jan. Was würde der dir antworten?
Der würde sagen, du hast nicht mehr alle Latten am Zaun, ja. Was bist du denn für ein Vollhonk, ja? Trink mal was Vernünftiges, iss mal was Vernünftiges, dann komm wieder zu Sinn, ja. Ich war völlig sehr im Ego und mit mir selbst beschäftigt, mit meiner Karriere und habe mich wirklich auch nur um mich selbst gekümmert, obwohl ich bin ja sehr früh Vater geworden. Mit einer Frau, die ich eigentlich gar nicht, also die kannte ich schon seitdem ich 13 war, aber ich kannte sie nicht wirklich, weil ich wirklich mit mir beschäftigt war.
Wann bist du Vater geworden? Wie alt warst du da?
Meine Tochter wird jetzt 31, ich werde 52, also mit 21.
Na, haut nicht ganz hin. Ich bin auch früh Vater geworden, aber so früh nun auch nicht.
Ja, also das ist natürlich noch sehr mit der Ostmentalität verquickt, ja, dass man da sehr früh Kinder und Wohnung und das spielt sicherlich da eine Rolle, die Erziehung, die Prägung. Ich bin ja genauso zur Wendezeit da so reingerutscht und ja, aber ich würde das heute keinem empfehlen. Ich bin viel zu früh Vater geworden, Familie gegründet und das hat mir nicht gut getan, dieser Beziehung nicht gut getan, obwohl dann noch zwei Kinder dann daraus resultiert haben. Aber das ist dann in die Brüche gegangen und aber durch mich initiiert, weil ich dann irgendwann festgestellt habe, wer ist das? Wer ist der Mensch an meiner Seite? Da kann sie auch gar nichts dafür, ja. Also ja, und dann bin ich in ein tiefes Loch gefallen. Nicht wegen der Beziehungsende, sondern einfach, weil auch im Beruflichen sich viel verändert hat. Und dann ist das eben was gemeinhin als Burnout bezeichnet wird.
Das war jetzt fast forward von Ausbildung hin Moskau.
Ja, ich habe zwischendurch ja noch studiert. Ich habe also erst noch Meister studiert. Also ich habe schon noch einige Zwischensteps gemacht.
Aber genau, und kannst du ganz kurz erzählen, weil ich finde es wirklich echt beeindruckend. Wir müssen es wirklich kurz halten, weil eigentlich will ich ja woanders hin. Aber ja. Ich will es einmal, dass die Leute das gehört haben. Kannst du das kurz erzählen mit den Postkarten? Mir ist echt der Kiefer runtergefallen, als ich es gehört habe, weil ich dachte,
ja, das war ja viel danach. Das war 1998, 97, genau. Das war noch mit meiner ersten Frau. Wir sind gerade mit Mercedes von Stuttgart mit der Zentrale nach Berlin gezogen am Potsdamer Platz. Der wurde ganz neu eröffnet. War dann, oder es war kurz davor. Und ja, meine Frau war halt zu Hause, hat sich gelangweilt. Und dann habe ich gesagt, irgendwas muss ich machen. Und dann mit Internet, das ging so gerade ein bisschen los, neuer Markt und so. Und das war so ein bisschen am Köcheln. Und dann habe ich wirklich was ganz, also aus meiner Sicht war es damals eine total bescheuerte Idee und ich wusste auch gar nicht, wo das hinführt, habe mir auch gar keine Gedanken gemacht. Mir ging es nur darum, dass sie eine Beschäftigung hat und ich habe tatsächlich mit Kerler, weiß ich noch, das war ein Grußkartenhersteller, habe ich einen Vertrag gemacht, habe tausende von Grußkarten eingekauft, die habe ich dann zu Hause an der Wand mit einem Gestell habe ich mir bauen lassen und dann die Idee war, dass Leute übers Internet, junge Leute, so wie ich seinerzeit, kommunizieren, aber es gibt halt ältere Menschen, damals meine Eltern, die sind nicht in dem Medium unterwegs, aber und ich wollte eine Brücke bauen zwischen digitaler Welt, Kommunikation zu physikalischer. Mhm. Und das heißt, du schreibst im Internet eine Karte und die wird dann aber physisch zugestellt mit der Post. Ja. Aber da muss die dazwischen ist halt irgendjemand muss die schreiben und das hat dann halt am Anfang meine Frau übernommen und das dann es war total verrückt, weil wir haben dann verschiedene Anlässe gehabt, Geburtstag, Hochzeit, Geburt und so und dann haben wir dann Texte vorgegeben, wir haben dann auch irgendwann entwickelt, dem Kunden zu sagen, ja, wir schreiben es auch für dich, ja. Und was der Empfänger bekommen hat, war eine handgeschriebene Karte von seinen Liebsten. Die war zwar nicht von ihm handgeschrieben, aber es war ein besonderes Event. Und genutzt haben es relativ schnell die Expats auf der ganzen Welt, weil die gesagt haben, ist ja geil. Ich schreibe hier online was und am nächsten Tag liegt es im Postkasten und von meinen Liebsten, ja. Was? Von meiner Familie. Und dann haben wir angefangen, weil wir gemerkt haben, ey, nur der Brief ist ja blöd, dann packen wir halt noch kleine Geschenke bei, ja, also ein Strampelanzug und so hat sich das entwickelt und irgendwann haben wir gesagt, lass uns daraus Gutscheine noch machen. Also wir haben ein richtiges, aus diesem kleinen Keimzelle, was ein Riesenbusiness wurde, ja. Also du musst dir vorstellen, so eine, das war ja noch D-Mark-Zeiten, so eine Postkarte hat die günstigste mit handgeschrieben und versandt, hat 4,50 Mark gekostet, weiß ich noch wie heute. Die teuerste hat um die 11 Mark gekostet, da war ein Strampelanzug dabei, ja, oder ein Sapperlatz so zur Geburt. Porto war damals, glaube ich, weiß nicht, 50 Pfennig oder so.
Das waren noch Zeiten.
Und die Karte hat mich im Einkauf 60 Pfennig gekostet. Der Rest war wirklich Ertrag, Rohertrag. Und wenn du mal am Tag dann mal angefangen mit 10, 20, 30, 40, da hätte ich schon sagen können, reicht, komm. Frau ist versorgt, ja, hat was zu tun den ganzen Tag und ist kriegt auch was dafür. Da kommen wir gleich nochmal zurück, was Wertschätzung und auch, was das bedeutet. Und daran ist ja auch total gewachsen. Aber das Business wurde viel zu schnell, viel zu groß und hat dazu geführt, dass dann am Anfang ist sie mit einer kleinen Tasche zur Post gefahren jeden Tag. Am Ende ist sie mit dem Auto, mit dem Handwagen gefahren, weil tausende Briefe da drin. Es war wirklich einfach nur krass. Und dann kam halt das Thema Gutscheine, dann haben wir Musical, die gab es damals nur in Reisebüros, dann haben wir halt, haben wir uns da registrieren lassen bei Stella Musical. Und du konntest Musical-Tickets nur in der Abendkasse oder übers Reisebüro kaufen. Im Internet gab es sie nicht. Und dann haben mich halt 3, 4 Online-Shops gebaut, die sahen alle unterschiedlich aus, mit, ich glaube, ich hatte über 20 verschiedene Domains, stellamusical.de, tickets.de, ich hatte wirklich die geilsten Domains dieser Welt. Und dann haben wir angefangen, Musical-Ticket über das Internet zu verkaufen. Weil wir haben gesagt, irgendwann müssen sie die Gutscheine einlösen. Haben sie natürlich bei uns gemacht. Und dann daraus wurde dann ein richtig geiles Business. Also im ersten Jahr war schon über 1 Million Gewinn. Das war Wahnsinn. Es war einfach nur krass. Aber es ist wie immer im Leben, du fängst mit irgendwas an, es entwickelt sich, du weißt gar nicht wohin. Und es sind die Opportunitäten. Es ist jetzt nicht, ich würde jetzt nicht sagen, dass es eine geile Idee war, weil es jetzt sehr naheliegend war, aber es hat sich eben daraus eine geile Idee entwickelt.
Ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Der Goodcast wird von uns mit viel Liebe für dich produziert. Bitte gib uns ein bisschen Liebe zurück und vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren und zu bewerten. Auch über Kommentare freuen wir uns.
Ich habe 2 Fragen im Kopf. Die erste ist, würdest du sagen, oder was war der Punkt, wo dir klar geworden ist, dass du sowas bist wie ein Unternehmer? Also ich meine, du hast schon ja immer. Nebenbei, das muss man ja sagen, das wissen die Leute jetzt noch nicht, deswegen ergänze ich das jetzt gut, du hast das alles nebenberuflich getan.
Ja, ja.
Also
ja.
Du hast nebenbei, und das kann man auch wirklich so sagen, du hast noch Karriere gemacht bei Daimler.
Ja.
Und hast nebenbei Millionen verdient. Wann ist dir klar geworden, dass du sowas bist wie ein Unternehmer und wo kommt es her? Ist das in deiner Biografie irgendwie veranlagt? Ich meine, dein Vater hat Agenten ausgebildet, hört sich
in einer Steinkarriere an. Ja, in der DDR, aber im Westen hatte er, also er hat ja versucht, und das fand ich für mich auch eine jetzt rückblickende krasse Erfahrung. Habe zu meinem Vater keinen Kontakt mehr, schon lange nicht. Die Leute, die damals im Staatsdienst waren und in solchen Positionen wie er, man muss sich einfach vorstellen, mit dem Tag der Wende stand sein Name mit 5000 anderen hochrangigen Offizieren auf der Titelseite des neuen Deutschlands. Ja, das sind die Stasi-Offiziere. Und das heißt, von einem Tag auf den anderen warst du von einer privilegierten Position, Stellung. Und uns ging es in der DDR wirklich gut. Wir hatten alles, wir hatten Dinge, die andere nicht haben. Deshalb bin ich sehr behütet groß geworden, auch was Bildung und so weiter angeht. Ja, also das war alles top. Bist du quasi plötzlich von einem Tag ein Geächteter, ein Verbrecher. Mhm. Der hat keinen Job mehr bekommen. Ich meine, er ist ausgebildeter Lehrer gewesen, ja. Also wirklich, da hat er meine Mutter kennengelernt beim Studium in Jena. Sie ist auch Lehrerin.
Ich bin im Übrigen in Jena geboren.
Ja, siehst du, geht schon los. Meine Tochter hat da jetzt auch ein paar Semester studiert. Jedenfalls auch Lehramt. Da schließt sich der Kreis. Jedenfalls, ich glaube, da bin ich auch gezeugt worden in Jena. Ich weiß es nicht
du
genau.
Eigentlich aber, bist du Jenenser.
Ja.
Erzeugung.
Ich müsste meine Mutter nochmal dazu konsultieren. auf jeden Fall, man muss sich vorstellen, von einem Tag auf den anderen stehst du in der Zeitung und alle wissen, da ist das Stasi-Schwein. Er war ja kein inoffizieller Mitarbeiter, er war offiziell dort angestellt, ja. Und hat sicherlich was gemacht, was jetzt dem System heute gegenläufig war, aber er hat es seinerzeit für seinen Staat, wo er gelebt hat, getan. Also voller Überzeugung. Und deshalb fand ich den Umgang schon krass. Und was passiert dann halt in solchen Phasen, wenn du nirgendwo mehr einen Job kriegst? Und der hat es wirklich versucht, der hat nirgendwo mehr einen Job bekommen.
Wie alt war dein Vater da?
48 geboren, 89, 41. Mhm. Habe ich richtig gerechnet? Ja.
Ja.
Und das ist jetzt ja noch kein, da bist du ja noch nicht alt, ja, in dem Sinne.
Das ist witzig, weil, also was heißt witzig? Falsches Wort. Es ist spannend, weil mein Großvater war auch Versorgungsoffizier bei der NVA, den hat genau das gleiche Schicksal ereilt. Der war nochmal, ich würde sagen, 10 Jahre, wahrscheinlich sogar 20 Jahre älter als dein Vater. Und der hat danach auch nie wieder Fuß gefasst. Dem hat das echt im wahrsten Sinne des Wortes echt das Genick gebrochen.
Ja, bei uns, also jetzt mal, ich sag mal so, Stasi-Agenten, Offizier, so die Wolf-Geheimdienst-Bubble, das ist ja nochmal was anderes. Also das ist schon elitär und so. Bei uns in der Familie gab es aber noch andere. Sein Bruder war bei der NVA-Major und so. Ja, auch der hat danach Züge begleitet als Post, ja, Postzüge. Da hat er die Briefe, eigentlich ist es krass, ja. Das ist ja auch Knowledge. Das ist ja Leute, die hochgebildet, die waren halt sofort weg. So.
Okay, aber die Ausgangsfrage war, wo du es her hast. Warum bist du Unternehmer?
Und genau, und mein Vater ist dann zwangsweise in die Selbstständigkeit gerutscht, ja, zwangsweise. Und der hat dann aus seinen Kontakten mit Russland halt auch angefangen, krumme Geschäfte, hat halt mit seltenen Erden, Steinen und was weiß ich gehandelt. Ich habe dann angefangen, mit ihm zusammen Autos zu handeln. Damals nach der Wende Autos war ja ein Riesenbusiness, ja. Wir haben dann Autos von Deutschland nach Russland und vor, zurück und durch meine Ausbildung Kfz-Mechaniker hatte ich ja auch eine gewisse Affinität. Und ich habe damals schon angefangen, Autos zu verticken. Ne? Habe da schon Geld verdient. Gutes Geld. Und da war das schon in mir drin. Und ich wollte immer, das war immer in mir drin, eigentlich sogar schon in der DDR. Und deshalb habe ich mich auch für diese Kfz-Mechaniker, weil es gab in der DDR nicht viele Möglichkeiten, dass du außerhalb des Systems frei arbeiten kannst. Außer Handwerk. Also Handwerk war goldener Boden, ja, Tischler, Glaser, das waren ja die Gebäudereiniger. Es waren wirklich, also Handwerk und Kfz-Mechaniker war so der Olymp, weil Auto in der DDR war ja ein seltenes Gut und da war es ja nicht so wie heute, Auto kaputt und du schmeißt es weg und holst ein neues, sondern das hast du ja über 20, 30 Jahre gehalten.
Hast ja auch so lange drauf gewartet.
Ja, ja, und wer, und jemand, der in dieser Wertschöpfungskette Auto drin war, dem ging es immer gut und die haben fast alles auch schwarz gemacht, ja, aber es gab auch die Möglichkeit, gerade in dem Bereich mit einer kleinen Werkstatt, dass du selbstständig sein konntest. Und ich glaube, ich weiß heute, dass das da schon in mir verankert war, dieser Wunsch danach. Im Westen wollte ich dann ein Restaurant, ein Hotel, ich war lange so auf dieser Schiene und also ich hatte immer den Wunsch dieser Unabhängigkeit, dieses selbstständig etwas machen. Das hatte ich immer. Und das Schöne war bei Mercedes, also spätestens nach meinen Positionen dann hier in der Berliner Zentrale, also für Deutschland, hatte ich auch die Chance. Also ich hatte immer die Chance, durch das Environment, was dort geschaffen wurde, durch die Führungskräfte, selbstständig zu agieren. Und so hat sich auch mein Führungsstil entwickelt. Ja, ich hab ja dann auch in St. Gallen eine Masterarbeit dazu geschrieben. Ja, Mitunternehmertum. Wie führt man Mitarbeiter, die auch zum Beispiel dezentral arbeiten, die gar nicht im Büro sind? Heute ein Riesenthema, ja. Mhm.
Was deiner Zeit voraus?
Weiß ich nicht. Götz Werner damals, der Gründer von DM, war ein großer Vorbild für mich. Der hat dieses Mitunternehmertum auch gepredigt. Witzigerweise ist er danach mein Pate geworden durch den Deutschen Gründerpreis bei Veganz und hat mich viele Jahre begleitet, was für mich das größte Geschenk war, wenn du jemanden während deines Studiums und während deiner, wenn du viele Arbeiten von ihm liest und ihn oft zitierst auch in deinen Arbeiten und plötzlich lernst du ihn kennen und er kümmert sich um dich und er ist dein Pate offiziell beiseite gestellt, dann ist das für mich, das war für mich, also das war wirklich ein Gottesgeschenk.
Bist du auch Pate für jemanden?
Viele Sachen, ja, also ich habe in meiner Zeit sehr viel getan. Jetzt nicht offiziell durch eine Institution, aber ich übernehme sehr viele, heute würde man sagen Business Angel, aber es hat immer was mit Geld zu tun.
Ja, aber ich meine so ohne Geld. Also kann ich dich als Paten gewinnen? Was muss ich machen, um dich als Paten zu gewinnen?
Viele schreiben mich einfach an und wenn ich es interessant finde, dann kümmere ich mich. Und ich habe immer so einen Helfer, ist kein Syndrom, das hört sich so negativ an, so ein Impuls. Ich will dann gerne unterstützen, was möglich machen. Und was ich habe ein riesiges Netzwerk aufgebaut, das habe ich schon immer, ohne Netzwerk. Und das kommt wahrscheinlich aus der DDR, bist du halt nur halb so gut. Mhm. ich bin jetzt nicht der Netzwerker, der auf Partys geht und da feiert und trinken tue ich ja gar nicht. Kein Alkohol, gar nichts. Ich bin da eher asketisch unterwegs. Aber ich pflege mein Netzwerk durch, hört sich jetzt sehr einfach an, aber wenn du mal vielleicht dein Leben Revue passieren lässt, so an Erfahrungspunkten. Ich pflege mein Netzwerk durch, ich helfe dir uneigennützig, aber vielleicht habe ich mal was und komme zu dir. Und dann ist schon eine Erwartungshaltung da, deshalb streiche uneigennützig. Vielleicht kannst du auch was für mich tun. Also es ist immer so ein, es ist nicht so vorsätzlich, so nach dem Motto, ich helfe dir jetzt, damit du mir auch mal hilfst, aber im Hintergrund spielt das eine Rolle, hey, ich tue was, es könnte ja mal sein, dass ich auch mal Hilfe brauche. So ein bisschen in dieser.
Du rennst mal bei mir eine offene Tür ein.
In dieser Welt lebe ich und das so ist mein. Ich hatte mal einen Mitarbeiter bei Mercedes, der war viel älter als ich. Der war auch früher selbstständig, hatte Ferrari und Jaguar, Autohäuser etc. Und der hat mir das vorgelebt. Und das fand ich, du konntest mit dem alles machen. Du hast irgendein Problem gehabt, der hat irgendjemanden angerufen, weil irgendwann hat er dem mal einen Gefallen getan und hat sich quasi seine Schuld eingelöst. Ja, das hört sich total bescheuert an, aber es hat mich total fasziniert.
So Hannibal Lecter-mäßig, quid pro quo.
Ich war ja,
nicht ohne, dass ich was dafür bekomme.
Ja, und es ist.
Aber es hört sich jetzt schlechter an, als es ist.
Genau, es ist gar nicht schlecht. Es ist gar nicht negativ gemeint.
Ich glaube, ich würde das ergänzen um einen Punkt. Ich verstehe total, was du meinst, weil wir haben auch ein riesiges Netzwerk. Und die Veranstaltungen, die wir machen, basieren immer auf dem Gedanken, Menschen erstmal zusammenzubringen. Total uneigennützig, weil für irgendetwas wird es gut sein. Mhm. So, und das ist aber das anderen Menschen zu erklären, ist echt schwierig. So, und dieses, ich mach's jetzt erstmal und ich habe keine Erwartungshaltung an dich und ja, du hast doch gar nichts mit mir zu tun, aber irgendwie wird sich schon irgendwas wird passieren, ganz sicher.
Ja, aber es ist positiv grundsätzlich, ja. Aber wenn dann so ein Moment entsteht und du wendest dich dann in deinem Netzwerk an jemanden, wo du schon vielleicht auch über die Maßen Hilfestellung geleistet hast und dann kommt nichts zurück. Dann ist das trotzdem scheiße, ja. Also dann hat das, also dann ist doch wieder so ein gewisser, aber das kommt erst dann. Es ist nicht
große vorher. Große Enttäuschung kommt große Erwartung.
Ja, genau. Wenn man nichts erwartet, wird man nicht enttäuscht. Ist auch ein Sprichwort, ja, was ich mir sehr zu Herzen nehme.
Aber würdest du sagen, dass du ohne dein Netzwerk heute da stehen würdest, wo du stehst?
Nein. Deshalb bin ich auch, komm mal zurück zu deiner Eingangsfrage. Ja, ich unterstütze sehr viel, auch uneigennützig, unentgeltlich. Und das viele Leute überrascht das sogar. Und manchmal ist es sogar für die befremdlich. Ja, wieso macht der das jetzt? Ja, der will doch irgendwas von mir. Der will doch, was ich sich beteiligen will mir. Ne? Nee, oft ist es wirklich so, dass ich es mache, weil ich in dem Moment den Impuls habe und sehe, dass ich da was machen kann. Manchmal ist es sogar sehr einfach für mich, was für den anderen sehr schwierig ist. Ist für mich sehr einfach, weil ich muss vielleicht nur einen Anruf machen und sagen, ey, guck dir das mal an. Ne?
Das, was du mit den Postkarten erzählt hast, ähnlich wie das mit Vegans, also wie du deinen ersten Laden aufgemacht hast, das hört sich nicht so an, als wäre das mega ein strukturiertes Herangehen gewesen, sondern es ist schon so out of curiosity, also so und, oder nicht. Also weil du hast vorhin gesagt, deswegen interpretiere ich das da jetzt rein, meine Frau saß zu Hause und ich wollte irgendwie, dass sie was zu tun hat. Und bei Vegans, ich zitiere das jetzt mal ganz kurz, wie ich das selber in Erinnerung habe, war es so, ja, da gab es halt dieses ganze Zeug in den USA und dann habe ich einen Laden aufgemacht und ob sich das so richtig rechnet, das wusste ich gar nicht, aber ich habe es erstmal
importiert. Gut, das ist, also.
Sie verkürzt es, ich habe
es verkürzt. Nee, es ist auch die falsche Reihenfolge, weil die Idee zu Vegans kam ja vor USA. Also der Impuls in die USA zu fliegen kam erst nachdem die Idee von Vegan schon längst da war und auch schon geschrieben war. Und wenn der Eindruck entsteht, dass das unstrukturiert ist, stimmt das nicht. Also ich bin schon
kokettiert.
Schon durch meine Ausbildung dazu gezwungen, innerlich mir einen Plan zu machen. Und ob die Pläne dann immer so eintreten, weiß jeder, der schon mal einen Businessplan geschrieben hat, in der Regel nicht. Und aber ich nehme mir die Zeit und ich rechne das auch durch und ich kalkuliere und heute mache ich das gar nicht mehr fast auf Papier. Ich habe so viel Businesspläne in meinem Leben gesehen, selber gemacht, dass ich viele Dinge im Kopf Mechanismen zusammenziehe, ja, und sage, das kann nie funktionieren, ja. Also das kann ich dir innerhalb von wenigen Sekunden sagen, weil das spielt mittlerweile auch so eine Lebenserfahrung eine Rolle und auch ein Gefühl. Ja, also meistens ist das Gefühl zuerst da, dann fängt man an zu hinterfragen, prüft 3-4 Punkte ab und sagt, funktioniert nicht. Und ich sage das Gründern, Gründerinnen, die sich an mich wenden, auch dann sehr ehrlich und stoße denen dann hier und da auch mal ein paar Bläschen. Aber ich finde, das ist mehr hilfreich als jemand, der blumig dann die in ihr Verderben rennen lässt. Ja? Weil an so einen Punkten kann man es oft noch stoppen. Es heißt nicht, dass ich die Weisheit mit Löffeln gefressen habe. Ich will das nicht für mich in Anspruch nehmen. Aber wenn mich jemand fragt und ich beschäftige mich und nehme mir die Zeit damit zu beschäftigen und ich gebe dann mein Feedback, dann muss der oder die dann damit rechnen, dass das eben auch konträr zu den Erwartungen ist, ja. Wo sie vielleicht gedacht haben, ja, der zeigt mir jetzt, wie eine Finanzierung geht und da, mit wem ich reden kann, und der sagt mir aber, dein Businessmodell funktioniert nicht. Und das ist der Grund, warum du keine Finanzierung kriegst.
Hm. Und was glaubst du, also wenn jemand hier aufschlägt, meinst du, es gibt, ich bin ja nochmal in einer anderen Blase unterwegs, ja, ich bin ja viel in der Non-Profit-Blase unterwegs. Was glaubst du, sind die kritischen Elemente, die kritischen Fragen, die sich jeder stellen sollte, bevor ich überhaupt darüber nachdenke, etwas anzufangen?
Naja, ich erlebe viele Gründerinnen und Gründer, hört sich jetzt auch brutal und für viele vielleicht auch fremd an. Ich erlebe viele Gründerinnen und Gründer, die gründen, weil sie die Idee davon haben, reich zu werden, unabhängig zu werden. Was ja als Ziel auch nicht von der Bettkante zu schubsen ist. Ja, ist ja okay, kann man ja haben. Aber wenn das der Purpose für die Unternehmung ist, dann geht sie schief. Weil diese Motivation reicht nicht aus, um dich durch diese Täler der Tränen und die Schwierigkeiten zu bringen. Wenn nur die Motivation ist, Geld zu verdienen, reich zu werden, dann funktioniert es nicht. Du musst für die Sache an sich eine intrinsische Motivation haben und auch Schmerzen. Dann erleidest du auch Schmerzen und steckst die weg, wenn es wirklich total kacke läuft. Und dann, ich werde oft gefragt, wie machst du das eigentlich nach den ganzen Schwierigkeiten immer wieder? Es liegt daran, weil ich Geld hatte ich vorher, ich kenne das Gefühl, das ist für mich überhaupt keine Motivation mehr. Also Geld, ich wünschte mir, ich hätte nicht so viel damit rumgeaßt, weil in vielen Situationen, wo es mir echt dreckig ging, hätte ich mir gewünscht, ich hätte noch ein paar Millionchen, ja, und zu sagen, komm, investiere ich jetzt und heile meine Wunden hier. In solchen Momenten kommt sowas hoch, aber Geld ist nicht meine Motivation, warum ich das hier mache. Und das haben sich viele auch gewundert in der Zeit von Veganz. Wenn es Veganz schlecht ging, dass ich dann hier und da immer wieder in der Lage war, auch ich habe auf alles verzichtet, ich habe alles reingeschmissen, volles Risiko, wo Leute gesagt haben, hey, warum machst du das? Du musst ja auch für vorsorgen und so. Ich sage, ja, mir geht's, also ich denke darüber gar nicht, das ist von außen betrachtet, sieht oder hört sich so an, wie der geht volles Risiko. Wenn du es aus der Innensicht betrachtest, ist es, ich verfolge halt ein anderes Ziel, ja. Und ich, das zu erreichen, ist das Mittel zum Zweck.
Aber ist es so, dass du vielleicht auch wegen deiner Biografie eine krasse Selbstsicherheit hast, dass es schon gut gehen wird?
Es geht doch vieles nicht gut, das kann man so nicht sagen.
Nee, das meine ich nicht. Nee, ich meine, okay, warte, ich formuliere es anders. In einem größeren Zusammenhang, dass du es schaffst, dich selber aus der Scheiße rauszuziehen.
Ja, also das ist sicherlich da. Und guck mal, ich habe Triathlon gemacht, 10 Jahre. Das ist sehr vergleichbar. Weil im Triathlon, gerade im Training, nicht im Wettkampf, im Training arbeitest du dich ja über Punkte, die du dir setzt, immer von einem Limit zum nächsten, ja? Und das hat ja fast kein Limit mehr, ne? Und das macht auch den Körper und alles kaputt. Und das ist sehr gefährlich. Es ist wie eine Sucht. Mhm. Ich habe mal in einer ZDF-Reportage mitgemacht, wo es um Süchte ging. Und da waren dann Leute Alkoholsucht und so. Und ich war der Sportsüchtige, ja? Also es war total krass. Und die Leute haben das gar nicht verstanden. Aber es ist eine Sucht. Und jeder, der intensiv Sport macht, wird das bestätigen.
Voll. Ich habe neulich einen Zeitartikel gelesen, dass viele Beziehungen echt hart darunter leiden, dass Männer mit einmal so krasse Läufer werden. Ja. Wenn man sich weiter pushen, immer mehr,
genau,
immer mehr.
Genau, das ist genau das. Du erleidest ja schon Schmerzen, ne? Und dann immer dich zu sagen, nee, ich habe mir jetzt dieses Ziel gesetzt, ich erreiche das, ja. Und dann gehst du da durch und das sind Erfahrungen, die dich stärken, weil du sagst, hey, ich kann das schaffen. Und aber um nochmal drauf zurückzukommen, wenn was wichtig ist, die Grundmotivation, die du dabei hast, weil wenn das nur am Geld ist, weil damit findest du Auswege und Ausreden und zu sagen, naja, das kann ich auch anders verdienen, ja. Da kann ich, also dann beißt du dich nicht so fest, als wenn es an dem Thema selber ist, ja.
Weißt du, was lustig ist? Ich glaube, an der Stelle wirklich lustig. Ich glaube, die Leute, die überwiegend diesen Podcast hören, die haben das Problem gar nicht, dass sie ans Geld denken, sondern es ist genau umgedreht. Die wollen zum Teil Probleme lösen und denken nicht darüber nach, dass sie damit auch Geld verdienen müssen.
Ja, meine These ist, das kommt von ganz alleine.
Geld verdienen?
Ja. Wenn du was Gutes tust, wenn du etwas, was in deinem Herzen ist und du engagierst dich dafür, ja, mit deinem ganzen, und dann wird es erfolgreich. Also zwangsläufig, es wird nicht alles erfolgreich. Das ist auch eine Mehr, ja. Also gibt auch Rahmenbedingungen, die da mal dagegen sprechen. Und dann kommt es darauf an, dass man adjustiert. Also viele die heute auf die Geschichte von Veganz gucken und sagen, ja, der weiß ja nicht, was er tut. Ja, mal da, mal da, mal da, mal da. Die haben aber nicht verstanden, wenn du etwas als Erster tust. Und alles, was ich getan habe, war ich immer der Erste. Auch jetzt mit unserer gedruckten Milch. Das hat vorher noch keiner gemacht. Keiner hat das produziert. Keiner weiß, wie es geht. Ja, natürlich stößt du irgendwann an Dinge, da geht's nicht weiter, muss ich einen anderen Weg gehen, ja. Und so war es mit der ganzen Geschichte von Veganz, ja. Hast Supermärkte gemacht, hast gemerkt, jetzt liefere ich die großen Ketten damit. Logischerweise, die Leute gehen dorthin, wo sie immer einkaufen, und dann deine Märkte verlieren an Relevanz. Also machst du die zu und konzentrierst dich auf Großhandel. Da merkst du im Großhandel, irgendwann, wenn du keine Marke hast, tauschen die dich einfach aus, ja, dann kaufen die das direkt beim Hersteller. Also habe ich angefangen, man muss eine Marke haben, ja, hast eine Marke gemacht. Dann habe ich festgestellt, okay, wenn du eine Marke hast, hast aber nur Lohnproduzenten, bist du abhängig von denen, ja, du kannst nicht die Margen erwirtschaften, um so eine Firma wirklich am Leben zu halten. Also haben wir angefangen zu produzieren und in Forschung und Entwicklung, und du musst innovativ sein, weil du musst etwas haben, was Begehrlichkeit auch. Und so ist es von außen betrachtet, wenn jemand dir was Böses will, sagt er, der weiß nicht, was er tut, der hat keine Strategie, ja, am Arsch, ja. Also es ist sogar ein höheres Gut, sich von seinen ursprünglich gesetzten Zielen zu verabschieden, das zu können, diese Fähigkeit zu haben. Stell dir vor, du gründest etwas voller Herz, voller Überzeugung, ja, unsere Filialen, ich mach's mal daran fest, Volksfeste zur Eröffnung, tausende von Menschen.
Sicherheitsdienste.
Du schwebst auf einer Welle der Euphorie über Jahre und dann entscheidest du, ich mach das zu. Die Mitarbeitenden dort, das Ganze, was du für Erlebnisse da hast, das sind ja emotionale Schmerzen. Aber diese Kraft und diese Fähigkeit zu haben, zu sagen, nee, das macht wirklich keinen Sinn mehr, ja, weil der größere, der bessere Weg ist jetzt der, das haben nicht viele. Und deshalb ist es eher sogar das, was mir was mir als Schwäche unterstellt wird, ist für mich eine große Stärke, nicht an den Dingen festzuhalten und ins Verderben zu rennen, weil dann wäre es Verderben gewesen, sondern sich zu adjustieren und den Marktgegebenheiten zu stellen und das entsprechend anzupassen. Und das halte ich für ein hohes Gut und auch eine hohe Fähigkeit, die ich für mich in Anspruch nehme.
Es ist, unser Grafikdesigner sagt dazu immer, kill your darling.
Genau.
Muss ich von den Sachen verabschieden.
Genau.
Ja, das stimmt schon. Das fällt vielen Leuten wirklich schwer, weil es am Ende keine emotionale, sondern eine rationale Entscheidung ist.
Ja, und ich erlebe viele Firmen gerade jetzt, vergeht ja kein Tag, wo ich nicht eine Insolvenz auf dem Tisch habe, wo ich Angebote habe, habe mir gerade gestern wieder was angeguckt, wo man übernehmen kann, kaufen kann, weil wenn man sich dann mit den Leuten unterhält, die Menschen, die kenne ich ja meistens auch schon viele Jahre, die haben sich dann total verrannt in einem Thema und sind dann starr, haben daran festgehalten, ja, und haben nicht mehr nach links und rechts geguckt. Und irgendwann dann kriegst du auch diesen Tunnel, ja.
Was ist denn dein Purpose? Wofür tust du das?
Mein Thema ist, dass ich dieses Thema Ernährung, wie sie heute, die ganze Lebensmittelindustrie, wie sie, und ich komme aus der Automobilindustrie und ich dachte schon, da ist viel Scheiße, aber Lebensmittelindustrie hat dem Ganzen nochmal eine Zehnerpotenz draufgesetzt. Dieses ganze Ernährungssystem so zu revolutionieren, und da geht es gar nicht so sehr nur um vegan zu sein. Das war mal sicherlich ein Thema, vegane, fancy Produkte. Aber mir geht es mittlerweile um eine viel größere Sache. Ich denke das im Kreisläufen, weil ich sehe, und ich habe 7 Kinder, ich sehe diese Welt in einen Deadlock rennen, ja. Und gerade was das Thema Ernährungssicherheit angeht. Wir tun alle so, als wäre die Erde, der Boden, wo heute was wächst, das ist Gott gegeben, ja. Das ist aber so nicht. Die Böden sind ausgelaugt. Du musst so viel heute mehr Aufwand betreiben, um den gleichen Ertrag zu bekommen. Aber wir sind heute 7-8 Milliarden Menschen. Wir sind in 30, 40 Jahren sind wir 10-11 Milliarden Menschen. Wir kriegen heute schon nicht alle satt. Ja, knapp eine Milliarde Menschen sind heute nicht ausreichend mit Kalorien versorgt. Und mein Purpose ist, Wertschöpfungsketten zu bauen, die zukünftig das ermöglichen, dass alle Menschen satt werden. Das ist wirklich mein, danach, alles, was wir hier tun, machen wir genauso. Ja? Wir gucken immer, dass wir so wenig wie möglich Ressourcen, das wird dann in der Öffentlichkeit Nachhaltigkeit genannt, ja, mit so wenig wie möglich maximalen Output erreichen. Das ist eigentlich ein kapitalistisches Prinzip. Deshalb ist Nachhaltigkeit sehr kapitalistisch. Ja? Also mit wenig Fußabdruck oder wenig Ressourcen maximalen Ertrag zu generieren. Und das möglichst immer im Kreislauf wiederholbar. Das ist die Königsdisziplin. Und das versuchen wir in allen Belangen. Und da kommen dann Dinge, jeder greift sich ja damals raus, dann kommen dann Dinge, Verpackungsmüll, dann kommt Lebensmittelverschwendung, dann kommt Biodiversität, also wirklich, wie lauge ich die Böden aus? Also wie stresse ich die Natur, um das anzubauen, was ich von der Natur möchte? Ja? Geht das auch anders? Gibt es da andere Wege? Kann ich in andere Regionen gehen? Und deshalb, 2017 haben wir unseren Eternity Score, der genau das misst. Also die Leute haben es noch gar nicht verstanden, viele. Wir haben zwar dafür viele Preise gewonnen, aber da steht jetzt drauf CO2 und, aber was dahinter steckt, ist viel größer. Also wir können heute sagen, und da treffen wir unsere Entscheidung, nee, ich hole die Tomaten nicht aus Spanien, weil dort ist wenig Wasser, eine Tomate braucht viel Wasser. Und das sehen wir, weil wir es messen. Also wir messen genau, in welcher Region verursacht welches Lebensmittel für die Natur, was für ein Stress. Und das machen wir zu CO2, zu Wasser, Wasserverbrauch und Rodung und so weiter. Ne? Und dann treffen wir Entscheidungen und sagen, nee, wir holen die, also wir können ja bei Tomate bleiben. Ich mache es einfach mal bei diesem Beispiel, weil wir es mal für unsere Pizza, die es heute nicht mehr gibt, gemacht haben.
War das auch eine Entscheidung, so ein Kill Your Darling-Thema,
die ja. Pizza? Ja. Hat aber andere Gründe. Und dann haben wir gesagt, nee, wir holen die Tomate nicht mehr aus Spanien, sondern wir holen sie jetzt auch aus Italien, weil dort ist mehr Wasser zur Verfügung. Was Bewässerung angeht, ist da weniger Stress. Solche Entscheidungen zu treffen, kannst du ja nur, wenn du intrinsisch motiviert bist, erstmal, dass du es misst, also dass du überhaupt wissen willst, wie es funktioniert. Das machen ja schon mal die wenigsten. Über das Stöckchen springt ja schon fast keiner mehr. Mhm. Dass sie wirklich messen, was verursache ich denn? Wenn sie dann den Messwert haben, wie könnte ich es denn optimieren? Der Mensch ist ja ein Optimierer, ja, optimiert sich ständig selber. Und dann unsere Motivation ist halt, unsere Prozesse so optimieren, ja, diese Wertschöpfungsketten so zu optimieren, dass sie unserem Grundpurpose, eine nachhaltige Lebensmittelwirtschaft zu kreieren, was Klima, Umwelt und so weiter angeht, in der Gleichung mit berücksichtigt, was wirklich die wenigsten tun. Alle reden darüber, aber die wenigsten tun es wirklich. Das ist meine leider konstatierte Wahrheit. Ja, es ist so.
Wie viele Leute seid ihr insgesamt?
Auch das schwankt stark.
Ungefähr. Ich habe eine Folgefrage, aber wir müssen es vorher einmal ganz kurz klären. Ungefähr.
Wir sind jetzt wieder ein bisschen über 100. Wir waren aber schon 400, wir waren 200, wir waren auch schon 50.
Wir nehmen Mittelwert, wir nehmen 200.
Ja,
aktuell. 150, nee, das ist ja ungefähr. Nehmen wir zwei, ist ja auch egal. Hm? Wie multiplizierst du das, was du hier mit so viel Feuer vorträgst, wie multiplizierst du das in die Organisation rein? Weil davor stehen ja, vor dieser Herausforderung, heißt als Gründer oder Gründerin, sondern ich bin halt voll on fire, ich will folgendes Problem lösen, ich will dies, das, Ananas. So, und dann scheitere ich spätestens an den Leuten, weil sie es nicht mehr so aufnehmen wie ich.
Nee, bei uns ist es anders. Bei uns bewerben sich nur Leute, die genauso denken. Also nur sehr viele.
Okay.
Deshalb sind wir, glaube ich, auch nicht so gebeutelt vom Fachkräftemangel, weil gut ausgebildete Leute, oder guck einen wie mich an, der in einer ganz anderen Welt unterwegs war und plötzlich aber Erkenntnisse hat, warum auch immer, ja, und sagt, nee, das will ich jetzt anders machen oder ich hab jetzt plötzlich ein Bewusstsein und sage, also das kann doch nicht so weitergehen. Also es ist doch nicht unser Ernst, dass wir als Menschheit wirklich so an die Wand fahren. Und die kommen dann. Das können in allen Altersstufen. Die kommen dann auch mit 50, 60 Berater, bewerben sich, sagen, ich würde gerne arbeiten für euch.
Sind die alle Veganer?
Nee, ach Quatsch, hat mit ja, Vegan.
Das hat mit Veganen.
Ist das ein Einstellungskriterium?
Gar nicht.
War noch nie. Wobei ganz am Anfang, als wir nur die Supermärkte hatten, haben sich tatsächlich fast nur Veganer, Veganerinnen beworben, weil
Zugriff zur Quelle.
Ja, die, genau. Die ja, du lachst, aber es ist natürlich für viele dann, oh geil, ein veganes Unternehmen. Ja.
Nee, wann habt ihr den ersten Markt eröffnet?
2011.
Ja, nee, ich kann mir das schon vorstellen. Da gab es ja niemanden anders, der das irgendwie verkauft hat. Nee. Ich habe das in einem anderen Podcast gehört, dass die Leute 11 Euro für eine Pizza bezahlt haben.
Genau.
Ja, geil.
Genau. Und deshalb kommen, ich will nicht sagen alle, man muss da unterscheiden. Jetzt für die Produktion bewerben sich auch, ich sag mal, Leute, die das vielleicht nicht so intus haben. Aber die bewerben sich bei uns, weil sie gehört haben, es ist wirklich so, wir haben am Anfang viel mit Zeitarbeit arbeiten müssen, weil gerade so im Produktionsbereich, hier, wenn du einen neuen Standort aufmachst, schwierig, ne, im Einzugsgebiet, ganzen Streiks mit der Bahn, komm noch her, schwierig. Und dann haben wir viel mit Zeitarbeit und dann hat sich aber rumgesprochen, ey, die sind coole Firma, fair, bezahlen gut. Und dann hat der eine dem anderen und plötzlich stehen hier Leute vor der Tür und sagen, ich will auch hier arbeiten. Das ist krass, ne? Also das ist für mich ein großes, cooles Feedback. Ich weiß, dass es viele Firmen anders machen, aber für mich ist es selbstverständlich. Das heißt nicht, dass hier alles rosig ist, aber es heißt, dass wir so im Grundsetup sehr fair sind.
Voll gut.
Auch gut bezahlen. Also wir reden bei uns nicht über Mindestlohn. Ja, das ist eine Diskussion. Wir zahlen immer, ich glaube, das Mindeste, was wir zahlen, ist 14 Euro. Das ist das Mindeste, was bei uns bezahlt wird. Und als wir jetzt hier eine Firma übernommen haben und die Gehälter gesehen haben, haben wir gesagt, okay, wir haben erstmal alle angehoben. Ja? Also musst dir vorstellen, du wirst übernommen, warst insolvent, dann kommt eine neue Firma und sagt, jetzt erhöhen wir erstmal eure Gehälter. Die haben uns alle angeguckt wie Autos, ja.
So. Und während die Leute das hören, tippen sie schon die Bewerbung. Ich muss ja oben in die Betreffzeile, müssen wir mit reinschreiben, Goodcast.
Ja, wobei, ich muss auch sagen, ich bin kein Fan davon, ich stelle jetzt nicht mehr so viele Leute ein, aber ich bin kein Fan davon, wenn Leute zu uns kommen wegen Geld. Wenn das die Motivation ist, ist es genau wie beim Gründen.
Nee, das habe ich gar nicht gemeint, sondern das lässt ja schon sehr tief gucken, dass ihr auf die Gehälter raufguckt von der Firma, die ihr irgendwie akquiriert habt und dann erstmal anhebt. Da geht es gar nicht für mich um das Geld als Kriterium, sondern es geht für mich darum, dass es ja für euch oder für dich als Arbeitgeber spricht.
Es ist für mich ein Grundsatz, ich kann nicht, und nochmal, ich brauche keinen Mindestlohn, um eine gewisse, wir müssen auch wirtschaftlich denken, ja, aber ich brauche ein gewisses Maß an Anstand, das gehört einfach dazu und ich habe eine moralische, das tickt in mir, ja. Ich habe so einen moralischen Kompass. Da können jetzt andere von außen sagen, ja, der könnte aber noch mehr nach Norden zeigen. Ja, ja, ist klar. Also es gibt auch Leute bei uns, die sagen, ich würde gerne mehr verdienen. Wo ich sage, passt gerade nicht ins Bild.
Ich habe noch zwei Fragen an dich. Meine erste Frage ist, ja, also für die Leute, die irgendwie mit einem Non-Profit unterwegs sind, irgendwie, so wie du, Bock haben, was zu verändern, vielleicht auch nicht Non-Profit, sondern For-Profit, dann als Impact-Company, wie auch immer. Was ist der beste Tipp, den du geben kannst, nach all den Jahren, die du als Unternehmer unterwegs bist?
Naja, ich glaube, es ist schon durchgeschimmert. Wie ich es immer machen würde und auch jedem empfehlen würde, dass es ein Thema ist, der oder diejenige muss sich da nicht besonders gut auskennen. Ja, also es ist nicht so, dass man das nice Know-how haben muss, denn sonst wäre ich nie in der Lebensmittelwirtschaft gelandet. Ich hatte davon null Ahnung. Ich habe es einfach gemacht, weil ich die Motivation hatte, die Vision hatte. Ich habe einen Missstand gesehen und wollte ihn ändern. Und ich bin, glaube ich, gerade durch meine Fachidioten-Sicht anders rangegangen. Und diesen Blick, Leute, die in dieser Bubble groß werden, ja, Lebensmittelhandel, die haben diesen Blick, die sind ja einfach auch so ein bisschen verblendet. Also ich will nicht sagen, dass die nicht auch auf die Idee kommen können, was zu ändern. Aber der Tipp ist, folge deiner inneren Stimme, deiner Leitung, also das, was du fühlst und sagst, hey, das gefällt mir nicht. Ich als Person kann mich damit nicht arrangieren. Es muss ja, jede Veränderung hat zunächst eine Erkenntnis. Du brauchst eine Erkenntnis. Die muss bei dir Betroffenheit auslösen. Und wenn das so ist, dann ist der nächste Schritt, was kann ich denn ändern, dass es anders wird. Und dieses, was kann ich ändern, kann aus ganz klein immer größer werden. Ich habe ja vorhin mit den Postkarten. Ja, es kann immer größer werden. Oder auch mit Veganz aus dem Supermarkt, ja, was sich daraus entwickelt hat. Oder du kannst aus dem ersten Impuls, das entwickelt sich aber, du musst nur irgendwann anfangen. Also und als erstes steht immer der Erkenntnisgewinn, die Betroffenheit, das Bewusstsein und zu sagen, ich mit vollem Herzen brenne dafür, stehe dafür, habe die Begeisterungsfähigkeit, auch andere zu begeistern, dass ich an diesem Thema etwas ändern möchte. Und das ist für mich die Grundessenz des Erfolges, dass das auch was wird. Nur das, nichts anderes. Also alles andere kommt dazu, ja, da kann ich damit Geld verdienen. Ich sage auch meinen Kindern heute, was soll ich studieren? Was macht dir denn Spaß? Ich bringe mal mein Beispiel mit meiner Tochter, die arbeitet auch bei uns. Die hat in Jena studiert, Lehramt. Oh, irgendwann wurde es blöd. Ja. Und dann hat sie angefangen, was anderes, auf ein anderes umzusatteln. Dann wollte sie da studieren. Dann wollte sie, weiß ich gar nicht mehr, sozial irgendwas. Ich habe sie gesagt, ey, du bist Streamerin. Dein Leben besteht aus Stream. Das ist dein Herz. Dann mach das doch. Stream doch. Mach doch das, du musst doch nicht studieren. Es ist doch keiner, der dir sagt, du musst jetzt hier dieses Studium. Dann mach doch jetzt mit deinen 23, 22, 24 Jahren, mach doch jetzt, was dir gefällt. Weil das, was dir gefällt, da bist du doch gut drin. Ja, du bist Europameisterin in dem Spiel oder was auch immer. Ja, ich kenne mich da nicht so gut aus, aber erfolgreich. Ihre ganze Zeit wird mit, und da ist sie glücklich. Ich sage, warum willst du jetzt dir was ans Bein binden, nur um sagen zu können, ich habe studiert, ich habe das und das gemacht. Und das hat sie gemacht und ist super erfolgreich geworden. Ja, sie ist, sie agiert mit denen und sie ist für unsere Firma heute ein Riesengewinn, weil sie ist gefeierte, quasi fast Influencerin, würde ich sagen, obwohl sie keine Influencer in dem Sinne ist, aber sie betreut die ganzen Twitcher, die Streamer, die Influencer, weil sie ihre Sprache spricht und sie weiß genau, weil sie es selber macht. Und die Leute connecten sofort mit ihr, ja. Und das ist für unsere Firma total geil, weil da geht's nicht immer darum, zahlst du mir das meiste Geld und ich bin dein Influencer, mach deine Marke, sondern die sagen, ey, ihr seid eine coole Firma, ihr habt eine coole Admina hier, ja, weil so verkauft sie sich bei Twitter und Co. Ich will mit euch was machen. Die Influencer haben sich bei uns beworben, um für uns zu arbeiten, weil sie einfach unsere Firma cool fanden. Weil dieses Profil, was sie gebaut hat, aus ihrem Herzen heraus, da ging es nicht um Kommerz, da ging es einfach nur, ja, ich finde das so geil, ich finde das so gut. Und wir haben sie einfach machen lassen. Und sie hat es in weniger Wochen auf ein Erfolgslevel gebracht, was wir nie erreicht hätten anders. Ist jetzt ein super Beispiel, ja. Also, und jetzt denkt sie drüber nach, ich würde trotzdem gerne noch studieren. Und ich würde gerne was mit Medien studieren, Medienpsychologie. Und dann sage ich, ja, mach das doch. Ist doch geil. Ist doch, machen wir ein duales Studium, ja, kannst du hier weiter. Und so, das ist aus meiner eigenen Familie ein Beispiel, wie ich es jedem auch empfehlen würde, ja. Folge deinem, jeder kann doch was, jeder fühlt sich doch auch für was berufen und jeder, und machen. Ich erlebe oft, dass viele super Ideen haben, gerade die so technischen Hintergrund haben, Maschinenbau und so, die haben super Ideen, die haben super Visionen, aber sie kommen nicht ins Machen. Also sie schaffen nicht diesen Sprung in, ja, dann mach's doch.
Und die beste Idee ist immer nur so gut wie die Umsetzung.
Ja, es ist eine Phrase, aber sie ist leider in meiner Realität sehr, sehr präsent, weil ich erlebe täglich Leute, gerade wir sind ja jetzt auch wieder an vielen Innovativen mit Indoor Farming und so weiter dran und ich habe viel mit Technikern zu tun, die haben super Sachen schon gemacht, aber sie sind halt sehr in sich gefangen und in dieser, sie könnten viel mehr tun, wenn sie den Mut haben und sagen, ich weiß, was scheiße läuft und ich gehe in diese Richtung und mache das, aber dann sind sie so gefangen in ihrer, was könnte passieren, wenn dann, ja, sonst wären ja alle Unternehmer und Unternehmerinnen. Aber ich sage immer, Geld folgt der Idee.
Eine letzte Frage an dich. Was ist der Song, mit dem du diesen Podcast beenden möchtest?
Klavier, wie heißt denn das?
Ja, ich weiß, was du meinst. Annemarie Kantereit und das Lied heißt
Barfuß am Klavier.
Barfuß am Klavier. Danke für deine Zeit, Jan. Es hat mich sehr gefreut.
Und ich sitz schon wieder barfuß am Klavier. Ich träume Liebeslieder und sing dabei von dir. Du und ich, wir waren wunderlich. Nicht für mich, für die, die es störte, wenn man uns nachts hörte. Ich hab mit dir gemeinsam einsam rumgesessen und geschwiegen. Ich erinnere mich am besten ans gemeinsam einsam liegen jeden Morgen. Danach bei dir, du nackt im Bett und ich barfuß am Klavier.
Goodcast, der Podcast, der wirkt. Präsentiert von Viva Equality. Mit freundlicher Unterstützung von Makiko.